Guten Morgen. Mein Name ist Markus Schwarze, ich bin nicht der Pastor, den haben wir Urlaub gegeben und das gibt mir die einmalige Gelegenheit, heute mal zu euch zu sprechen. Ich bin auch Teil der Gemeindeleitung und darf heute das sprechen, was wir Predigt nennen. Und ich mache das ganz, ganz gerne. Und als dann bekannt wurde, dass in 4 Wochen nochmal die Möglichkeit besteht, hier zu sprechen, habe ich gleich hier geschrien. Weil ich, als ich mich vorbereitet habe, schon gemerkt habe, das ist so viel Stoff, den ich euch erzählen möchte, ist besser, wenn wir es aufteilen. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, möchte ich 2 Gedanken mit euch teilen, die so Redner beschäftigen. Und das eine ist so ein Wunsch, den ein Redner immer hegt. Zumindest die meisten gewissenhaften, integeren, würde ich sagen. Und das ist so der Wunsch, dass das passiert, was der missionsreisende Paulus in einer Gemeinde mit dem Namen Beröa erfahren hat. Er ist dorthin gekommen und er hat dort gesprochen zu den Leuten, hat ihnen erzählt von Jesus und dass er gelebt hat und dass er uns ein Vorbild gegeben hat und dass er gestorben ist und die Schuld, die eigentlich wir hätten, wo wir eigentlich hätten Strafe für bekommen müssen, mitgenommen hat und dass er auferstanden ist und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns da vertraglich mit dran zu hängen und so nicht auf ewig sterben zu müssen. Und die Leute dort, die haben sich das angehört und die fanden das spannend und das waren Juden und die hatten ja schon einen Teil dessen, was wir heute die Bibel nennen, also einzelne prophetische Schriften und Geschichtsbücher. Und das war in so Rollen und ich stelle mir so vor, wie die das dann so aufgerollt haben und dann haben sie so nachgeforscht und haben sie vielleicht die Buchrolle von Daniel gefunden und haben gesagt, wow, das stimmt ja wirklich, da steht, da ist einer, der ist wie ein Menschensohn und der nähert sich Gott und dann wird er diesem Alten an Tagen sogar also zugelassen, dass er sich ihm annähert und ihm wird die ganze Herrschaft gegeben, ihm wird die ganze Macht gegeben und dann finden sie in anderen Rollen wieder andere Hinweise und hören sich das dann wieder an, was dieser Paulus zu sagen hat. Also so der Wunsch dessen, der hier steht und redet, dass das, was er redet, bei euch anregt, die Bibel zu nehmen und zu schauen und auch kritisch zu schauen und zu sagen, stimmt das eigentlich, was der hier alles so erzählt? Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein egoistischer Wunsch, also dass das, was ich sage, für euch so interessant ist, dass ihr sagt, oh, ich muss mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Mal nachgucken, ob da vielleicht wirklich was für mich dabei ist. Mal nachgucken, ob das relevant ist für mein Leben. Das ist so der egoistische Wunsch, sage ich mal. Und dann maße ich mir an, euch vielleicht noch einen Wunsch mitzugeben, den Gott hat. Und das ist das, was ich hier an 2. Stelle geschrieben habe. Ein Wunsch, den Gott hat, ist, dass wir nicht nur überprüfen, ist das, was der hier sagt, richtig oder falsch? Ist das, was der hier sagt, relevant oder nicht relevant? Übrigens, wenn ihr eine Rückmeldung für mich habt, immer gerne. Wenn etwas nicht stimmt, bitte helft mir, sonst erzähle ich das vielleicht nochmal irgendwo. Und ihr sagt, boah, das war wirklich relevant, auch bitte gerne, das ermutigt mich. Und das andere ist so der Wunsch, den Gott hat, nämlich, dass wir Geistliches geistlich verstehen. Und das ist vielleicht jetzt auch wieder anmaßend, aber ich glaube, dass ich heute Morgen etwas geistlich Wichtiges zu sagen habe. Und meine Bitte und anmaßend gesagt auch Gottes Bitte an euch ist, lasst den Heiligen Geist an eurem Herzen wirken. Der Heilige Geist ist ein Teil Gottes und viele von uns wissen das und viele von uns tragen ihn in sich. Denn es steht uns zu, sobald wir uns entscheiden, unser Leben Gott anzuvertrauen. Und der Heilige Geist will an unserem Herzen arbeiten, selbst wenn wir Gott unser Leben noch nicht anvertraut haben. Und er will uns das, was ich sage, aufschließen. Er will das, was ich sage, relevant machen. Aber dafür müssen wir uns dem öffnen. Dafür müssen wir zumindest mal so ein bisschen die Tür aufmachen und zulassen, dass das, was gesagt wird, vielleicht etwas anstößt in unserem Herzen. Der Heilige Geist ist eine vollwertige Person Gottes. Er trägt alle Eigenschaften Gottes in sich. Auch diese Stelle in der Bibel, also diese kryptischen Kürzel hier, stehen für Orte, die man in der Bibel finden kann, die ich für ganz, ganz relevant halte, die ich für das halte, was nicht Gottes diktiertes, aber Gottes inspiriertes Wort ist. Und an einer Stelle schreibt wieder dieser missionsreisende Paulus, der einen größeren Teil des neueren Teils der Bibel verfasst hat, schreibt an einen jungen Schüler von ihm, er schreibt, was der Heilige Geist ist. Und er schreibt, der Heilige Geist ist die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit Gottes. Und er schreibt, was der Heilige Geist nicht ist, nämlich ein furchtsamer Geist. Und er ist auch kein furchterregender Geist. Also wenn das, was ich sage, in dir Furcht auslöst, wenn das, was ich sage, in dir Angst auslöst, dann ruf mich bitte an. Denn das ist nicht Gottes Wille. Gott ist in einer Art und Weise ein furchterregender Gott, denn er vereint alle Kraft und alle Macht in sich. Aber er will dir und mir keine Angst machen. Amen. Er will uns keine Angst machen, sondern er will uns mit seiner Kraft erfüllen. Und er will uns mit seiner Liebe erfüllen. Er will die ganze Leidenschaft, die in ihm ist, in uns hineinlegen. Aber er will nicht nur Kraft sein, er will nicht nur Leidenschaft sein, er will auch Besonnenheit sein. Das ist meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch die ganze Nüchternheit Gottes, die ganze Klarheit Gottes, die ganze kristallklare Wahrheit Gottes ist in seinem Geist und kann in uns sein. Es ist erlaubt, Dinge auch mal ganz nüchtern zu betrachten. Und dann sind wir vielleicht schon wieder bei den Leuten aus Beröa, die die Schriftrollen genommen haben und geguckt haben, stimmt das eigentlich alles, was der Paulus uns da erzählt? Das wäre so meine Lieblingssituation, in der ich mich bewegen würde. So, dass ihr jetzt hier zuhört und dass ihr euch vielleicht diese kryptischen Kürzel aufschreibt und dann zu Hause die Bibelserver-App öffnet und diese Kürzel da eingebt. Das geht wirklich, wenn man das da so reinschreibt, dann kommt man genau dahin in der Bibel, wo ich euch gerne hinlenken möchte. Und dann können wir loslegen. Und ich möchte gerne... Ich habe ja selber so ein Pointer-Ding, ne? Habe ich mir ja eben gerade noch von dir gehört. Jetzt habe ich auch die falsche Taste gedrückt, offensichtlich. Kannst du es nochmal anmachen? Danke. Nee, ich mache noch nicht weiter. Ich möchte euch mit einer Frage konfrontieren, die vor einigen Monaten zuletzt, davor häufiger, in letzter Zeit nicht mehr so, aber die vor einigen Monaten zuletzt bei uns am Essenstisch zu Hause aufgetaucht ist. Also wir, meine Frau, die vorhin hier den Generationen-Gottesdienst erklärt hat, und ich, übrigens, wir haben heute Morgen scherzhaft zueinander gesagt, komm, wir brennen durch, da werden die doof gucken. Aber, sie kümmert sich gerade hinten um die Kinder, aber hättet ihr auch hingekriegt. So. Also meine Frau und ich, wir saßen so wie manchmal staunend bei uns am Tisch mit unseren vier Teenagern und auf einmal fing jemand an, also von den Teenagern, unter dem Tisch rumzukrabbeln. Und ihr wisst ja, wie Teenager so sind. Erinnert ihr euch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann eine Frage von einem anderen Teenager, die ich, wie gesagt, bis dahin öfter gehört hatte und die lautete so: Was ist deine Mission? Kannst du bestätigen, oder? Was ist deine Mission? Mit anderen Worten, welches Ziel verfolgst du hier gerade? Und was treibt dich an? Unterm Tisch. Und ich kann mich nicht mehr an die Antwort erinnern, was ich fast schade finde, denn oft sind diese Antworten mega spannend. Wahrscheinlich war es irgendwie sowas wie, ich suche die Smarties, die ich hier gestern verloren habe. Oder ich möchte meinem Bruder die Schnürsenkel zusammenbinden, aber ich stelle gerade fest, er ist barfuß. Was ist deine Mission? Das ist natürlich eine mega philosophische Frage eigentlich, wenn nicht gerade Jugendliche sie stellen. Und es ist eine Frage, die ich mir häufig stelle, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Was ist eigentlich meine Vision? Was mache ich hier? Warum fahre ich hier hin? Oder wenn ich mit dem Fahrrad von der Arbeit wieder nach Hause fahre. Was ist meine Mission? Wieso fahre ich jetzt zurück zu meiner Familie, zu meinem Haus? Und dem zugrunde liegt natürlich ein ernsthaftes Thema, denn ich kann ja jetzt hier nicht eine halbe Stunde Comedy-Show nur abziehen. Also dem zugrunde liegt ein, würde ich gerne, aber ich weiß gar nicht, ob ich es so witzig fände, egal. Dem zugrunde liegt natürlich ein ernsthaftes Thema. Was ist deine Mission? Und es ist auch ein Thema, das mich, naja, irgendwie sowas zwischen bewegt und manchmal sogar besorgt und manchmal beunruhigt und manchmal aber auch begeistert. Jedenfalls irgendwas mit B. Und anfing das, als wir als Gemeindeleitung auf Klausur waren. Das heißt, wir haben uns einen Tag lang zusammengesetzt, um mal ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und Lennart ein Modell erklärt hat von einer Kirche in der Schweiz aus Rapperswil, der Prisma Church, die mal so überlegt haben, wie sieht denn häufig so der Weg eines Christen aus? Da ist ja erstmal so die Zeit, bevor er entscheidet, ein Christ zu sein. Und das ist oft so, irgendwie interessiert er sich ja für Gott. Ne? Entweder ihm ist das von zu Hause mitgegeben und er merkt, Mensch, jetzt werde ich langsam erwachsen, jetzt muss ich mal eine Entscheidung treffen. Oder er hat vielleicht eine Lebenskrise und überlegt, Mensch, wer kann mir denn jetzt noch helfen? Vielleicht Gott. Oder es sind vielleicht eher so philosophische Fragestellungen. Wenn es Gott wirklich gibt, müsste ich mich dann nicht vielleicht auch an die Regeln halten? Sowas zum Beispiel bei mir. Und dann kommt in irgendeiner Art und Weise kommt es zu einer Begegnung mit Gott und zu der Entscheidung, ihn der Retter sein zu lassen. Also der sein zu lassen, dem ich vertraue, dass durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz meine Schuld bei Gott bereinigt ist, dass ich versöhnt bin mit Gott, dass ich vielleicht sogar zu so etwas wie einer Freundschaft mit Gott aufgerufen oder befähigt bin, in eine Lage versetzt bin, so etwas wie eine Freundschaft mit Gott zu haben. Also ihn als Retter anzuerkennen. Und darauf folgt oft so eine Phase des Annäherns, des Wachstums, sagen wir es mal, der weiteren Erfahrungen mit Gott. Vielleicht wirklich irgendwie eine Frage, wo eine Antwort auf göttliche Weise darauf erfolgt oder ein Problem, das gelöst wird oder einfach schöne Erfahrungen mit anderen Christen, die irgendwie so darin bestärken, dass da mehr ist, als sich einfach nur von Gott retten zu lassen und ewiges Leben zu bekommen. Und möglicherweise ist dann der nächste Schritt, Gott zu so etwas, was Luther mit Herr übersetzt hatte, zu machen. Zu seinem Meister, zu jemandem, der schon etwas zu sagen hat in dem Leben von diesem Menschen, von dieser Person. Zu jemandem, der auch mal sagen kann, wäre doch vielleicht besser, wenn du das so und so regelst. Oder hier gibt es gewisse grundlegende Prinzipien, wenn du dich an die hältst, dann verläuft dein Leben besser. Und aus diesen Erfahrungen möglicherweise erwächst dann ein Zustand, wo diese Person sagt, vielleicht geht es noch einen Schritt weiter. Oder wo diese Person versteht, was Gottes eigentlicher, ursprünglicher Wille für das Leben jedes Menschen ist. Nämlich nicht nur Retter oder Meister zu sein, sondern so etwas wie ein Auftraggeber, wie ein Sender, wie jemand, der dir eine Mission anvertraut. Ein selbstständiges Ding, ein Ziel vor Augen, etwas, von dem ich weiß, da will ich hin und ich mache mich aktiv auf den Weg. Ich warte nicht, bis der Meister sagt, so, jetzt dieses Arbeitsstück so bearbeiten, dann bringst du es mir wieder und dann sage ich dir den nächsten Schritt, sondern ich habe eine Mission. Das wäre so Goldstandard. Das wäre so Endziel, meiner Meinung nach, in dem Lebensweg eines Christen. Aber da gehört Vertrauen dazu. Und Vertrauen muss wachsen. Aber ich habe das so für mich irgendwie angenommen, sage ich mal. Ich glaube, dass das prinzipiell das Ziel ist Gottes. Dass jeder von uns, du und ich, eine Mission haben, die wir auch kennen. Und dann gab es, das fand ich ganz spannend, dann gab es so Kriterien, an denen man mal überprüfen konnte, wo stehe ich. Und die Kriterien treffen sicherlich nicht auf jeden hier zu und es tut mir leid, wenn es auf dich nicht zutrifft. Also wenn du weder ein Haus besitzt, noch eine Familie hast, noch einen Beruf, dann müssen wir uns andere Kriterien suchen. Das ist manchmal so bei Predigten, das kann leider nicht für alle gelten. Aber für mich, und ich habe ja auch viel über mein Leben nachgedacht, passt das ganz gut. Also wenn ich dann so mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahre oder wieder zurück, dann sind das eigentlich so die drei großen Themen, die mich beschäftigen. Mein Haus, meine Familie und mein Beruf. Und da ist, denke ich, so der Knackpunkt. Da ist jetzt so das, wo jeder für sich den Selbsttest macht. Nämlich, ist mein Haus, meine Familie, mein Beruf so der Selbstzweck meines Lebens? Ist das so das, was im Mittelpunkt meines Lebens steht? Mich gerade, bevor wir hier offiziell gestartet haben, noch mit Rob unterhalten. Ja, das kann ganz gut, ganz schnell, ganz häufig so sein. Also bei mir letzte Woche, wenn du mich irgendwie an einem Arbeitstag zwischen 10 und 11 da rausgezogen hättest und gesagt hättest, der Meister hat einen Auftrag für dich, hätte ich gesagt, ja, kann sein, aber 13 Uhr habe ich wieder Zeit, bis dahin habe ich Sprechstunde. Das kann einen ganz schön vereinnahmen, oder? Mein Haus, meine Familie, mein Beruf, da geht was. Und manchmal geht auch nicht viel mehr. Und soll ich euch was sagen? Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass wir manchmal echt konsumiert sind von diesen Dingen. Und es ist absolut nicht mein Wille, und jetzt kommt wieder das Ding mit der Angst, es ist absolut nicht mein Wille, dass du nach Hause gehst und ein Haus verkaufst. Es ist absolut nicht mein Wille, dass du nach Hause kommst und zu deiner Frau sagst oder zu deinem Mann, also heute Morgen habe ich gemerkt, Familie ist viel zu wichtig in meinem Leben. Ich zieh mal aus. Und du sollst, außer du machst was Unrechtmäßiges, sicherlich auch nicht deinen Beruf aufgeben. Aber ich denke, es macht schon Sinn ab und zu, und das ist etwas, was mich persönlich auch sehr beschäftigt, es macht schon Sinn ab und zu, mal zu überlegen, unterliegt das alles noch in irgendeiner Art und Weise einem größeren Ziel? Verfolge ich noch in irgendeiner Art und Weise eine andere Mission, als mich um meine Familie, mein Haus und meinen Beruf zu kümmern? Oder was auch immer die Hauptschwerpunkte deines Lebens sind. Mein Sport, meine Schule, meine Freundinnen oder so, wenn du jetzt ein Jugendlicher bist, oder meine Arztbesuche, die Physiotherapie und dass die Rente regelmäßig kommt oder so. Also alles wichtige Sachen, okay? Es ist auch wichtig, sich um seine Gesundheit zu kümmern und es ist auch wichtig, Freunde zu haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ein reifer Christ, und das ist das, was Gott sich wünscht, davon bin ich überzeugt, da werde ich auch im Weiteren noch kurz ein bisschen weiter drauf eingehen, dass ein reifer Christ einen Weitblick hat, dass er weiß, wo er hin will. Und das ist nicht etwas, was ihm täglich zugeteilt wird, sondern das ist etwas, was er benennen kann. Das ist etwas, was er formulieren kann. Das ist etwas, worüber er sprechen kann. Und jetzt die entlastende Nachricht, die Kollegen in Rapperswil von der Prisma Church, die dieses Modell entwickelt haben, die haben für sich festgestellt, dass etwa 70-80% der Christen so etwas nicht haben. 70-80% der Christen bewegen sich genau in diesem Bereich. Mein Haus, meine Familie, mein Beruf, das war es mehr oder weniger. Und das ist das, was mich beunruhigt hat. Weil ich mir nämlich auch nicht so ganz 100%ig sicher bin, ist es bei mir eigentlich anders. aber ich arbeite dran. Ich will da raus. Ich will da raus, weil ich glaube, dass Gott etwas Besseres für mich hat. Ich will nicht behaupten, dass ich ein schlechtes Leben habe mit meinem Haus, meine Familie, meinem Beruf. Aber ich glaube, dass Gott etwas Besseres für mich hat. Ich bin überzeugt, dass Gott gut ist, dass die Leidenschaft, die er hat, für mich ist. Und ich bin überzeugt dafür, dass Gott einen Schritt weiter mit mir gehen will. Und deshalb möchte ich einen Weg finden, mein Haus, meine Familie und meinen Beruf da unterzuordnen. Oder besser, da einzuordnen. Ich will auf keinste Art und Weise meinen Beruf, mein Haus oder meine Familie vernachlässigen. Also die meisten von euch wissen, ich bin Kinderarzt und ich bin, ich würde schon so sagen, so etwas wie erfolgreich. Also sicherlich geht auch mal was schief, aber prinzipiell behandle ich, würde ich behaupten, auch da dürft ihr nachher auf mich zukommen, wenn ihr das anders seht, die meisten meiner Patienten gut, ich führe mein Team gut und ich habe auch einen guten Ruf in dieser Stadt. Und da kommen wir schon wieder zu einem Punkt, der vielleicht hilfreich sein kann. Wenn man jemand ist, und das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel, der einen guten Ruf hat in der Stadt, dann hilft das der Gemeinde, oder? Wenn das lauter Leute sind, wo die Leute in der Stadt sagen, also in der Gemeinde lauter Leute sind, wo die Leute in der Stadt sagen, was sind das denn für Leute, hier sonntags im Gottesdienst sitzen und ab Dienstagabend besoffen in der Wirtschaft? Schwierig. Aber das geht schon noch mal einen Schritt zu weit. Also die Grundfrage ist ja, was ist deine Mission? Und ich sagte schon, wenn die dann so unter dem Tisch rumkrabbeln, die Antwort, die dann bekommt, ist meistens spannend. Und das ist so das Zweite, was ich sehe, wenn ich darüber nachdenke, ja, warum ist das denn so? Also warum hat nicht jeder seine Mission? Und da sehe ich so ein Spannungsfeld. Insgesamt gibt es 3 Spannungsfelder, die anderen 2 kommen aber erst in 4 Wochen. Also, erstes Spannungsfeld ist Matthäus 11, Vers 28, also wieder in einem biblischen Buch, sagt Jesus, Lutherdeutsch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen sind. Also alle, die ihr es schwer habt, alle, die ihr bedrückt seid, alle, die nicht mehr weiter wissen, kommt zu mir. Und ich will euch diese schwere Belastung abnehmen. Das Bild ist das eines Jochs, also so eines altertümlichen Holzteils, das man Kühen draufgelegt hat, damit sie schwere Lasten ziehen. Ich will euch das abnehmen und ich will es euch leicht machen, um es mal in modernen Worten zu sagen. Und das ist schön, oder? Das ist so dieses Retter. Jesus ist mein Retter. Ich komme zu Jesus und er nimmt mir meine Last. Das ist etwas, das kann ich total genießen. Und in diesem Bereich, da bewege ich mich total gerne. Aber dann geht es eben weiter in der Geschichte und 4 Kapitel später sagt Jesus etwas, das klingt irgendwie nicht mehr so leicht. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, wer so sein will wie ich, und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach das Ziel, der wird auch Leid ertragen müssen. Und er vergleicht das mit einem anderen Holzteil, das sehr populär ist im Christentum, nämlich mit dem Kreuz. Er sagt, wer mir nachfolgen will, wer so sein will wie ich, wer mich als Auftraggeber annimmt, der muss bereit sein, sein Kreuz zu nehmen. Also bereit sein, eine ähnliche Leidensgeschichte durchzumachen wie ich in den Tagen, bevor ich gekreuzigt wurde. Und mal ganz ehrlich und unter uns, also so richtig turnt mich das nicht an. Aber scheint wohl dazu zu gehören. Oder wie löse ich diese Spannung auf? Das ist übrigens ein zweites großes Thema, das mich beschäftigt. Also das eine ist so, was ist deine Mission? Und das andere ist so Charakterentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das gehört zusammen. Und ich glaube, ein großes Thema bei Charakterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ist der Umgang mit Spannungsfeldern. Das Leben ist einfach nicht immer einfach, oder? Und was eine reife Persönlichkeit ausmacht, ist, mit Problemen umgehen zu können. Und es wird nie die endreife Persönlichkeit geben, die mit allen Problemen immer sofort umgeht. Aichi, daichi, alles super. Aber wir können reifen. Und bei so einem Spannungsfeld, da gibt es prinzipiell erstmal zwei Möglichkeiten. Man kann ein Problem aushalten, weil man gerade keine Lösung hat. Oder man kann ein Problem lösen. Und manchmal macht es sogar Sinn, ein Problem auszuhalten, das lösbar wäre, weil es einfach dran ist, ein Problem auszuhalten. Aber das ist jetzt ein Nebenweg. Ich glaube, dass es in diesem Fall eine Lösung gibt. Und das bringt uns so ein bisschen zur dritten Aussage, wenn die Teenager unter dem Tisch herumkrabbeln. Also die erste war ja, was ist deine Mission? Die zweite ist, Mensch, die Antwort ist praktisch immer spannend. Aber die dritte, und die bleibt eigentlich die ganze Zeit, wenn man mit Teenagern zusammenlebt, das ist die Frage, ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Oder bleibt noch alles im Rahmen? Und was ich versuchen möchte, wie gesagt, insgesamt habe ich drei Spannungsfelder, aber eins nur heute, ist zu jedem Spannungsfeld einen Rahmen zu liefern. Und in diesem Fall ist der Rahmen das, was wir in dem Abschnitt der Bibel finden, um den wir nicht drumherum kommen, wenn wir darüber nachdenken, was ist deine Mission? Das ist nämlich der Abschnitt, den viele Leute mit dem Missionsbefehl betiteln. Das sind die letzten Worte, die Jesus sagt, bevor er dann leiblich weg ist von dieser Erde. Zumindest in diesem Buch, in dem seine Lebensgeschichte beschrieben wird, im sogenannten Matthäusevangelium. Und während er praktisch einen Auftrag gibt, den ich gleich auch noch darstellen möchte, schafft er zunächst mal einen Rahmen. Und der Rahmen ist das. Er sagt, ich vereine die ganze Macht auf mich. Also wieder Lutherdeutsch übersetzt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und, ganz wichtig, auf der Erde. Also nicht nur in irgendwelchen geistlichen Sphären hat Jesus die gesamte Macht, sondern auch hier, auf diesem Planeten und sogar in Stade und sogar in der Hospitalstraße oder der Hansestraße oder der Bremer Förderstraße oder wo auch immer du dich so aufhältst. Jesus vereint alle Macht auf sich. Gott, der kreative Schöpfer und Erhalter dieses Universums, hat ihm nichts einbehalten. Er hat ihm alles übertragen. Und ich bin immer bei euch. Und das ist der Vertrauensschritt. Und das ist letztlich die Auflösung dieses Spannungsfeldes. Kann ich glauben, kann ich vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint und dass er nicht, huch, habe ich übersehen, irgendwie nicht mitkriegt, wie es mir gerade geht oder nicht zuhört, wenn ich ihn anrufe. Ich vereine alle Macht auf mich und ich bin immer bei euch. Naja, und dann kommt der berühmte Befehl, in alle Länder zu gehen und den Leuten dort beizubringen, in die Tat umzusetzen, was er uns beigebracht hat. Das ist der Inhalt. Geht hin in alle Welt und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann steht da noch, dass die Leute, die sich dazu entschließen, getauft werden sollen. Überall hingehen und den Leuten beibringen, in die Tat umzusetzen, was er uns beigebracht hat. Ist das die Mission für jeden von uns? Ich fand es ganz spannend und hier sind wieder die Beröa-Leute gefragt. Da darfst du mich gerne anrufen und widerlegen. Das wäre sogar ganz wichtig. Aber ich fand es ganz spannend, so wie ich meine Bibel verstehe, so wie ich die Paulusbriefe und die Apostelgeschichte gelesen habe, sind die allermeisten von denen, die das gehört haben, das war ja so der engste Jüngerkreis von Jesus, noch über Jahre in Jerusalem geblieben. Einfach nur, dass du jetzt nicht einen Appell an deine Angst verspürst und denkst, Mensch, puh, ich habe noch gar nicht das Flugticket nach Simbabwe gebucht. Kenia wartet. Nein, also das wäre ja auch eine ganz schön wilde Reiserei, oder? Jeder Christ hat so den Eindruck, er muss irgendwo anders hin. Keiner ist mehr da. Wäre ein interessantes Bild auf dieser Welt. Könnte man mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist nicht im engeren Sinne Gottes Wille. Trotzdem ist es natürlich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Werden wir auch beim nächsten Mal, aber worauf ich ja hinaus wollte, war eigentlich eben, dass es einen Rahmen gibt, der uns Sicherheit gibt, unter dem wir uns Gott anvertrauen können, wenn es darum geht, ihn zu unserem Auftraggeber zu machen. Und der ist, mir ist gegeben alle Gewalt. Ich habe alle Macht bei mir und ich werde euch nicht übersehen, ich werde euch nicht vergessen. Ich bin immer bei euch, bis diese Welt ein Ende hat und dann seid ihr bei mir. Kleiner Veranstaltungshinweis, ein guter Bekannter von mir, Daniel Smenes, viele von euch kennen ihn auch, ist gerade in Bangladesch. Ich hoffe, er kommt in 2 Tagen gut zurück. Und er hat zugesagt, am 12.03. hier im Rahmen des Gottesdienstes sich seine Organisation vorzustellen, sicherlich auch Gebet anzubieten. Daniel Smenes hat eine Organisation, die heißt Jesus to All Nations, ist sehr eng angelehnt an Christ for All Nations, aber eine ganz eigene Organisation. Er reist in verschiedene Länder dieser Welt, bringt den Menschen dort die gute Nachricht von Jesus Christus. Ich freue mich sehr, dass er in 3 Wochen hier sein wird, also in der Woche nach dem Generationengottesdienst. Wenn ihr das schafft, kommt her. Er lebt das, sage ich mal, in seiner ursprünglichen Form, in alle Länder gehen und den Menschen beibringen, in die Tat umzusetzen, was Jesus uns gelehrt hat. Ich fasse zusammen, was ich heute gesagt habe. Ich habe versucht, euch darzustellen, was mein Herz bewegt, was mich vielleicht auch manchmal beunruhigt. Dass viele von uns irgendwie so bei mein Haus, meine Familie, mein Beruf hängen, ich auch. Aber ich will das nicht mehr länger. Und ich glaube, dass Gott eine Mission für jeden von uns hat. Und ich glaube, dass er vertrauenswürdig ist, mit seiner ganzen Macht bei uns zu sein, wenn wir uns darauf einlassen. Und dann wären wir gefragt, aktiv zu sein, herauszufinden, was unsere Mission ist. Und das wäre mein Ausblick. Ich würde nächstes Mal darüber sprechen, was unsere Gemeinde als ihren Rahmen und als ihre Mission sieht. Und ich würde nächstes Mal in 4 Wochen versuchen, ein praktisches Vorgehen zu skizzieren, um deine Berufung zu finden, um deine Mission, um ihr nachzuspüren, um zu merken, was das ist. Und jetzt möchte ich noch beten und dann kommt das Lobpreisteam und du kannst die Zeit nutzen, um mit Gott klarzukriegen, was vielleicht dein nächster Schritt ist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine guten Worte. Ich danke dir dafür, dass du immer bei uns bist, mit deiner ganzen Macht. Und ich bitte dich so sehr, und das soll nicht egoistisch klingen, zuerst mal für mich selbst, aber dann auch für meine Geschwister, dass du uns hilfst, zu verstehen, was da drin ist, seine Mission zu finden. Und ich bitte dich so sehr, dass du an uns arbeitest in den nächsten Wochen, dass wir unsere Mission suchen und finden. Und bitte hilf doch mir und meinen Geschwistern an den Stellen, wo wir noch einen Vertrauensbeweis brauchen, wo wir noch in irgendeiner Art und Weise uns fragen, kann ich mich wirklich so sehr auf Gott einlassen, dass ich mich nicht mehr selber um meine Familie, meinen Beruf und die Finanzierung meines Hauses kümmern muss. Amen.